Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun bereits die neunte und letzte Bibelarbeit zu den drei Johannesbriefen. Und wir betrachten heute Morgen den dritten Johannesbrief mit Gottes Hilfe unter der Überschrift Folge dem Guten. Damit ist gemeint das Gute, aber auch der Gute. Und wir lesen 3. Johannes, das ganze Kapitel. Es ist ja nur ein Kapitel. Der Älteste an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich wollte es nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. Dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde, jeden mit Namen. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen noch einmal beten. Ja, lieber Heiland, wir danken dir für dieses Wort, das so persönlich gehalten ist und doch auch für alle Zeit uns etwas zu sagen hat. Öffne unsere Herzen dafür und lass uns danach wandeln. Amen. Folge dem Guten. In diesem Brief werden zwei Personen namentlich vorgestellt, Diotrephes als negatives Beispiel und Demetrius als positives Beispiel, wie sich Menschen in der Gemeinde verhalten können. Ich möchte nun aber den Brief Vers für Vers mit Gottes Hilfe auslegen, da sich auch hier vieles wiederholt, was wir schon im ersten und zweiten Johannesbrief ausgelegt haben. Kann ich mich an manchen Stellen kurz fassen. Und anderes, was hier zum ersten Mal nun auch erscheint an weiteren Gedanken, das werde ich etwas ausführlicher betrachten. Vor allem werde ich dann im Anschluss an die Vers-zu-Vers-Auslegung mit Gottes Hilfe einige Unterschiede uns vor Augen malen zwischen guten Dienern und schlechten Dienern, beziehungsweise zwischen echten Dienern und falschen Dienern. Nun aber Vers 1. Der Älteste an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe, in der Wahrheit. Wir haben gestern schon ausführlich im zweiten Johannesbrief gesehen, der Älteste ist niemand anderes als der Apostel Johannes. Älteste in dreifacher Hinsicht vom Lebensalter her, war er wohl schon in sehr fortgeschrittenem Alter, als er diesen zweiten und dritten Johannesbrief geschrieben hat. Wahrscheinlich auch beim ersten, weil er auch da die Empfänger anredet als meine Kinder, meine Kindlein. Und Ältester auch, weil er nun wirklich Ältester der Gemeinde ist. im Sinne, wie es auch Älteste gibt, und als der letztlebende Apostel eben auch der Älteste an Autorität, der in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, in den späteren Jahren, man nimmt sogar an, es sei in den 90er Jahren geschrieben, noch gelebt und gewirkt hat. Und er hat also diese Autorität besessen, dass er, und auch diese Demut besessen, dass er seinen Namen gar nicht nennen muss, sondern einfach schreibt, der Älteste. Nicht ein Ältester, sondern der Älteste. Aber er schreibt nicht der Papst oder der Oberaufseher oder ähnliches, sondern er ist einfach der Älteste und reiht sich damit auch ein in die Reihe der anderen Ältesten, die in den Gemeinden sind. Man kann annehmen, dass auch Diotrephes und Demetrius eventuell Älteste waren. Es steht nicht ausdrücklich da in dieser Gemeinde, aber dass es da unterschiedliche Verhaltensweisen gegeben hat. Der Adressat ist Gaius, also hier nun wirklich eine Privatperson, eindeutig. Gaius war ein sehr häufiger Name im Römischen Reich und wir können nicht genau wissen, wer das nun im Näheren ist. Es gibt noch an anderen Stellen einen Gaius, aber wahrscheinlich ist er damit nicht unbedingt identisch. Ist auch nicht so wesentlich, weil das, was geschrieben wird, genauso für jede andere Person und Gemeinde gelten kann bis heute. Dieser Gaius jedenfalls wird näher bezeichnet als der Liebe oder der Geliebte. Er ist also jemand, der dem Apostel, dem Ältesten und der auch dem Herrn Jesus Freude macht, der in der Liebe wandelt, in der Liebe Christi, die sich selber hingibt für den anderen. Und nun hat auch Johannes diesen Gaius lieb in der Wahrheit. Er hat ihn wirklich lieb und Liebe und Wahrheit. Das ist ja für ihn immer dieses untrennbare Geschwisterpaar, ja, Wahrheit und Liebe lässt sich nicht voneinander trennen. Keine Liebe ohne Wahrheit und keine Wahrheit ohne Liebe. Und dann schon wieder die Anrede, mein Lieber. Dreimal schon das Wort Liebe in den ersten zwei Versen. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Das ist nun ein Wunsch, den wir auch heute kennen, und doch ist er etwas anders. Man wünscht sich auch alles Gute, gute Gesundheit, es möge dir wohlergehen, Salve, hat man auch bei den Römern gesagt, Heil, ja, oder Salute, sagen die Italiener heute noch. Ein Gruß, oft aber sehr oberflächlich, und auch wenn Leute uns manchmal fragen, oder wir fragen, wie geht es dir, dann ist es manchmal unangenehm, wenn dann der seine ganzen Krankheitsgeschichten erzählt, nicht? Weil es so eine Floskel geworden ist. Man erwartet gar keine lange Antwort. Gut, vielleicht auch nicht so gut, aber dass man dann keinen Roman hört. Aber wenn wir es ernst meinen an sich, diesen Gruß, dann müssten wir auch bereit sein, das anzuhören. Wie geht es dir? Schlecht. Mir fehlt dieses und jenes und da tut es weh. Ja. Nun ja, also es ist aber leider eine Floskel geworden, aber hier bei Johannes nicht. Er wünscht nämlich, dass es ihm in allen Dingen gut gehe. Also nicht nur gesundheitlich, das steht auch da, dass du gesund seist, aber darüber hinaus in allen Dingen, also auch in der Gemeindearbeit, in seinem persönlichen Leben, im Familienleben, falls er verheiratet war, wissen wir nicht, in der Erziehung der Kinder, falls er welche hatte, also in allen Dingen, die nun das praktische Leben auch ausmachen. Und dann wird noch geschrieben, so wie es deiner Seele gut geht. Das ist nun schon vorhanden, also der Apostel Johannes weiß, dass es dem Gaius an seiner Seele gut geht, denn das erkennt er aus dem Zeugnis, das über Gaius gegeben wird, dass er wirklich ein hingegebener, geisterfüllter Diener Jesu Christi ist. Und daher weiß der Apostel, es geht seiner Seele gut und er wünscht ihm, dass auch in anderen Bereichen ihm gut gehen möge. Vers 3, denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Er hat also auch ein gutes Zeugnis bekommen von den anderen Brüdern. Wie sieht es bei uns aus? Bekommen wir auch ein gutes Zeugnis von den Brüdern oder eher ein schlechtes Zeugnis? Müssen wir uns rechtfertigen, falls wir ein schlechtes Zeugnis bekommen und es nicht zutrifft? Ich tue das prinzipiell nicht. Und wenn wir ein gutes Zeugnis bekommen, ist es dann der Wahrheit entsprechend oder nicht? Jedenfalls sollten wir, wenn Schlechtes über uns gesagt wird, prüfen, was ist daran richtig, was ist daran falsch? Und wenn etwas daran sein sollte, den Herrn bitten um Vergebung und Erneuerung, damit er uns umgestaltet, immer mehr in sein Bild. Jedenfalls dieser Gaius, er hat ein gutes Zeugnis bekommen. Also sie haben ihn im guten Sinne gelobt und gesagt, das ist ein wirklicher Diener des Herrn. Er fördert die Gemeinde, er unterstützt auch Missionare, die zur Gemeinde kommen, die er zum Teil noch nicht mal kennt. Er nimmt sie auf in das Haus. Er möchte auch, dass die anderen Gemeindeglieder sie aufnehmen. Aber, das werden wir nachher noch hören, es gibt Probleme. Es gibt Widerstand, vor allem von einer Person, Diotrephes. Aber Gaius, er ist ein wirklicher, hingegebener Diener Jesu Christi. Er lebt in der Wahrheit und das heißt, er ist in Gemeinschaft mit Jesus. Jesus wohnt in seinem Herzen. In der Wahrheit leben, das heißt, mit dem Leben und in dem Sein und in dem Bleiben, der selber die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6. Vers 4. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Das heißt, dass die, die Kinder Gottes sind, es auch wirklich sind, dass sie auch wirklich Jesus nachfolgen. Und nun wird es konkret ab Vers 5 aufgezählt. Mein Lieber, nochmal die Anrede, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. Die Treue ist ein Kennzeichen des Gottesdieners, dass wir treu sind, auch im Kleinen, dass wir treu unsere Aufgaben verrichten, dass wir treu sind im Gebet, treu in den Diensten, die wir für den Herrn tun, ob es Wortdienst ist oder Tatdienst durch Werke der Nächstenliebe, dass wir treu sind in den Hausbesuchen, die wir vielleicht machen sollten bei Kranken, bei Altgewordenen, dass wir treu sind in der Fürbitte für die Geschwister, auch für die Ungläubigen, damit sie noch zum Herrn finden. Treue in allem. Und dieser Gaius handelte treu. Er handelte auch treu bezüglich der Gastfreundschaft. Und das heißt nun hier so, treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Also konkret, es kamen, wie schon erwähnt, Evangelisten, Missionare, Verkündiger des Evangeliums in diese Gemeinde, wo der Gaius tätig ist. Und er hat sie aufgenommen, hat das Haus, hat die Gemeinde geöffnet, hat ihnen Liebe erwiesen. Und wenn sie weitergezogen sind, hat er ihnen Geld und Proviant mitgegeben, sodass sie nicht verhungern mussten unterwegs. Und das wird in Vers 7 noch deutlicher. Denn um seines Namens willen, um Jesu Name willen, sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Es ist ja nun ganz wichtig zu sehen, dass ein Gottesdiener von den Ungläubigen nichts annehmen sollte, auf jeden Fall nichts von ihnen fordern sollte für seinen Dienst. Denn das wirft ein schlechtes Licht auf das Evangelium. Wenn es dann jetzt Gerede ist, naja, der macht den Dienst nur um des Geldes willen. Der dient dem Herrn nur, wenn er dafür Geld bekommt. Von der Welt soll er das nicht annehmen. Wenn zum Beispiel eine Evangelisation ist, da ist es gut, wenn man grundsätzlich keine Klingelbüchse durch die Reihen gehen lässt, wenn dann viele Ungläubige dabei sind. Es wirft einen ganz schlechten Eindruck dann auf eine solche Veranstaltung. Stattdessen sollten aber die Gläubigen, die diese Arbeit unterstützen, im Hintergrund das durch ihre Spenden ermöglichen. Das steht hier ganz klar, wenn es hier heißt, von den Heiden nehmen sie nichts an, in Vers 7, aber in Vers 8, solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Und wir sollen sie ausstatten, wie es würdig ist vor Gott, Vers 6. Beides gehört zusammen. Also praktisch gesagt, damit das Evangelium nicht vor der Welt verlästert wird, soll ein Diener Gottes nicht so darben und Mangel leiden müssen, dass er die Welt um Unterstützung bitten müsste, sondern er soll diese Unterstützung von der Gemeinde bekommen, wenn er vollzeitlicher Diener ist oder mit seiner eigenen Hände Arbeit, sein Geld sich verdient, so wie es Paulus getan hat. Es gibt beide Möglichkeiten, schon in der Urgemeinde. Es gibt solche, die einer Arbeit nachgingen und zusätzlich das Evangelium verkündigt haben. Es gab aber auch offenbar schon solche, die freigestellt waren für Evangelistendienst, für Reisedienst und anderes. Ich möchte als Parallele dazu zwei Stellen lesen. Zunächst 1. Timotheus 6, Vers 18. Da steht, oder ab Vers 17, ja, da geht es um die Ältesten. Die Ältesten, die gut vorstehen, halte man doppelter Ehre wert, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Die im Wort und in der Lehre arbeiten, die also wirklich auch viel Zeit und Kraft investieren für Gemeindedienst. Und Vers 18, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der trischt, das Maul nicht verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also wenn jemand im Reich Gottes dient, darf er auch von denen er dient, einen Lohn erwarten, auch einen irdischen Lohn, den himmlischen ohnehin. Aber hier geht es auch darum, dass man die Diener des Herrn nicht verhungern lassen soll. Das wird auch noch ausführlicher beschrieben in 1. Korinther 9, wobei der Apostel hier sagt, dass er das für sich nicht in Anspruch nimmt, aber dass es grundsätzlich möglich und geboten sei, den Dienern des Herrn auch praktisch, auch materiell zu helfen. In 1. Korinther 9, da lese ich nun einiges daraus noch, weil das diese Stelle im 3. Johannesbrief ausführlicher unterstützt oder unterstreicht. 1. Korinther 9, Abvers 1, da schreibt Paulus, bin ich nicht ein Apostel, bin ich nicht frei, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen, seid nicht ihr mein Werk im Herrn, bin ich für andere nicht ein Apostel, so bin ich es doch für euch, denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Meine Antwort an die, die mich zur Rechenschaft ziehen, ist diese. Haben wir nicht das Recht, zu essen und zu trinken? Haben wir nicht das Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Übrigens interessant, das zeigt, dass auch Petrus, Kephas, verheiratet war und die anderen Apostel. Aber Paulus hat um seines ausgedehnten Dienstes, der ja sehr mühsam und gefährlich war, darauf verzichtet. Und weiter, oder haben nur ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten, also keine andere Arbeit noch zu tun neben dem Verkündigungsdienst? Wer zieht jemals in den Krieg auf eigene Kosten? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Nicht nur aus menschlicher Sicht sage ich das, oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der trischt, das Maul nicht verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er es nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben. Denn wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer trischt, soll auf Hoffnung dreschen, damit er seiner Hoffnung teilhaftig werde. Und so weiter. Ich will jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber nachher wird es noch weiter begründet. Er sagt, dass er allerdings nichts annimmt, dass das Evangelium nicht verlästert wird. Er war ja auch ein Pioniermissionar in gewissem Sinne. Ja, wenn es dann geheißen hätte, der nimmt überall Geld, das nicht. Aber natürlich hat er überall Gastfreundschaft erfahren bei Gläubigen, wo er dann auch herumgezogen ist und wo es noch keine Gläubigen gab. Oder auch sonst hat er als Zeltmacher selber Geld verdient unterwegs. Das also dazu. Wichtig nochmal zum 3. Johannesbrief. Wir sollen nicht so auftreten, dass wir sagen vor der Welt, wir wollen jetzt Geld von euch bekommen, sondern die Gemeinde sollte im Hintergrund die Evangelisten, die Missionare, die Diener Gottes unterstützen. Dass wir nicht vor der Welt betteln müssen. Natürlich ist heute manche staatliche Förderung da, für manche Werke auch und so weiter. Das sind spezielle Systeme, aber das gab es alles in der urchristlichen Zeit natürlich nicht. Ja. Die waren ganz auf sich gestellt, beziehungsweise ganz auf den Herrn angewiesen. Geistlich gesehen. Und deshalb sollen wir solche Wanderprediger, solche Evangelisten, heute sind es auch reisende Missionare und Evangelisten, aufnehmen, ihnen auch das wirklich Notwendige mitgeben, und zwar so, wie es würdig ist vor Gott. Nicht mit einem Hungerlohn abspeisen, auch nicht mit Luxus, sondern so, dass sie ihren Dienst weiterhin tun können. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wie ist es bei uns? Unterstützen auch wir Missionare, unterstützen auch wir hauptamtliche Diener des Herrn unter der Leitung des Heiligen Geistes, wer wirklich dieser Unterstützung auch würdig ist, auch von der Botschaft her. Nun aber kommt das Negative hier, ab Vers 9, dieser Diotrephes. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Im Griechischen ist es ja ein Wort, der Erste sein wollende, heißt es. Einer, der sich hervortut, der Macht ausüben möchte in der Gemeinde, der keine anderen neben sich dulden möchte, die auch was zu sagen hätten. Diotrephes. Denn das schreibt ausgerechnet der Apostel Johannes. Erinnert euch gut, gab es nicht auch in seinem Leben mal eine Situation, wo er auch der Erste sein wollte? Mir deutlich geworden bei der Vorbereitung. Ja. Und zwar schlagen wir mal auf, Matthäus 20, Vers 20 bis 28. Die Söhne des Zebedäus, da war er noch ganz jung, aber ich denke, er hat seine Lektion damals gelernt, wie wir auch an dieser Stelle jetzt sehen können. Und das finde ich interessant, es wird über den Apostel Johannes nur sehr wenig Negatives berichtet in der Bibel. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist jetzt diese Stelle, die ich gleich lese, und die andere, wo er in der Offenbarung, in der gewaltigen Offenbarung, die er empfangen hat vom Herrn, dann zu Füßen des Engels fallen will. Und das wäre der Engel ab, das wäre Sünde gewesen, irgendein Geschöpf zu verehren. Ja. Aber ansonsten ist Johannes jemand, der wirklich sehr ähnlich war dem Herrn Jesus. Aber auch über ihn, wie über jeden Menschen, werden auch Sünden und Schwächen berichtet in der Bibel. Auch über Samuel, über David, wir wissen das. Aber nicht über den Herrn Jesus selber, ja, das ist klar. Nun aber hier dieser Tiefpunkt des Apostels Johannes und seines Bruders zur Zeit des Lebens des irdischen Jesus. Matthäus 20, Abvers 20. Und es raffiniert ist, dass sie noch ihre Mutter vorgeschickt haben, diese Brüder. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn um etwas, also den Herrn Jesus. Und er, Jesus, sagte zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme doch, dass diese meine beiden Söhne in deinem Reich, einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen. Aber Jesus antwortete, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch mit der Taufe taufen lassen, mit der ich getauft werde? Sie sagten zu ihm, ja, wir können es. Und er sagte zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Damit spielt er auf das Leiden an. Auch der Apostel Johannes hat viel leiden müssen. Er wurde verbannt, um Jesu Willen zum Beispiel. Wie er gestorben ist, wissen wir nicht genau, ob er auch das Blut Todesstab oder das Alters ist nicht so genau überliefert. Aber jedenfalls, das Leiden ist hier schon angedeutet. Aber dann sagt der Herr Jesus weiter, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu vergeben, steht mir, nämlich dem Sohn Gottes, nicht zu, sondern ist denen vorbehalten, denen es mein Vater bestimmt hat. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Fürsten der Völker über sie herrschen und die Großen Gewalt über sie üben. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Menschensohn, also der Herr Jesus selber, nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Für alle, die es annehmen und dann gerettet werden. Ja, das war der Tiefpunkt des Johannes und seines Bruders Jakobus. Und davor warnt uns die Bibel. Nun aber Diotrephes, der Apostel Johannes, wehrt das ab, dass jetzt einer auftritt, wo Johannes jetzt schon im Alter ist. Und es gibt immer wieder in der Gemeinde solche Menschen, Männer und auch Frauen, die Ersten sein wollen. Oft haben ja die Frauen die Hosen an in den Gemeinden und dann wird da regiert, von hinten, manchmal dann über die Männer und so. Man sollte wirklich aber in Demut sich unterordnen. Nun aber ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war mal in einer Gemeinde, wir gehen da nicht mehr hin, da hat man lange Zeit überhaupt keinen Ältesten wählen können, weil man sich nicht einig war. Und dann war wieder mal eine Brüderstunde, das ist ja immer so schön brüderlich, ne? Aber nicht immer in den Gemeinden leider, die Brüderstunde. Manchmal gibt es auch gar keine mehr, weil es dann so Zoff schon manchmal gab in Brüderstunden. Und da war es auch so, da sollte dann ein Ältester oder mehrere gewählt werden. Da war ein Bruder da, ich nenne ihn jetzt mal Bruder, er ist aber so ähnlich wie der Diotrephes wohl gewesen. Das saß man dann so in der Runde und dann dieser eine Bruder sagte, keiner von euch ist geeignet. Und dann ging es los, du bist zu alt, du bist zu jung. Deine Kinder sind nicht erzogen. Beim nächsten, du bist schon mal geschieden. Und der nächste, Du hast nicht genug Autorität. Und so ging das reihum, hat jedem die Kompetenz ab und dann kam er zu sich. Aber ich habe wohlerzogene Kinder. So nach dem Motto, hat zwar nicht direkt ausgesprochen, aber ich bin geeignet, ja, hat er dann gemeint. Und dabei hatte er die schlimmsten Kinder in der Gemeinde, die immer rumgetobt haben im Gottesdienst und so weiter. Aber ich sage nur, das ist für mich so ein kleines aktuelles Beispiel für so eine Art Diotrephes. Jemand, der allen anderen die Berufung und Begabung vom Herrn abgesprochen hat, aber sich selber so auf die Schulter klopfte, dass es dann schon sehr peinlich und auffällig war. Und er ist dann auch als Erster aus der Gemeinde raus, wo dann ein anderer Älteste wurde. Wo ein anderer dann Ältester wurde und nicht er, hat er die Gemeinde verlassen. Interessant, ja. Man hat also gemerkt, diesem Mann ging es nur um die Macht. Wenn er noch eine Chance gehabt hätte, der Erste zu werden, dann wäre er geblieben. Und sobald es vorbei war, sein sehnlicher Traum, ja, dann ging er weg. Ich finde das traurig, dass auch heute so viel Machtstreben, so viel Ehrsucht in Gemeinden gibt. Und dann wird der andere runtergeputzt und sich selber stellt man auf den Podest und so weiter und so fort. Also das ist eine traurige Entwicklung. Das gibt es leider auch in frommen Kreisen. Die Ehrsucht ist eine Ursache der Zerstörung mancher Gemeinde. Da gibt es dann unnötige Spaltungen, die nicht sein müssten. Spaltungen müssen manchmal sein, wo es um massive Irrlehren geht, ja, aber nicht aus Machtstreben, das sollte nicht sein. Das sollte man wirklich erstmal beten, dass man wirklich wiedergeboren wird und die demütige und sanfte Lammesart Jesu Christi annimmt. Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Er lehnt sogar den Apostel Johannes und die, die um ihn sind, ab. Und möchte ihnen die Tür verwehren, damit ja kein Konkurrent in die Gemeinde kommt, der natürlich von der Autorität, weil er ja mit Jesus selber gelebt hatte, ihn erlebt hatte, sogar die Auferstehung, alles, ihm an Autorität weit überlegen wäre. Er nimmt uns nicht auf. Er wagt es sogar, den letztlebenden Apostel abzulehnen. Und jetzt die Folge. Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Das heißt, wenn Johannes kommt, will er ihn mit sich konfrontieren und vor der Gemeinde zur Rede stellen. Was tust du da? Da geht es jetzt nicht um die Person des Johannes, sondern es geht um die bösen Werke, die er tut. Und das wird nämlich beschrieben, was der alles tut. Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten. Die Verleumdung. Ganz typisch für hochmütige Menschen, dass sie andere verleumden, damit sie selber besser dastehen. Je weiter man die anderen unterdrückt in den Augen der Öffentlichkeit, umso mehr stellt man sich selber aufs Podest. Das ist eine sehr kleingeistige und erbärmliche Art, andere fertig zu machen. Er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Jetzt geht es noch weiter, noch schlimmer. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf. Also er nimmt keinen auf, ist nicht gastfrei, wenn da jetzt ein wirklich gläubiger Evangelist kommt in den Ort oder ein Prediger oder Lehrer, nimmt er die nicht auf, verweist ihnen das Haus. Gut, das ist ja seine Sache. Ist keiner gezwungen, jemand aufzunehmen in sein Haus. Aber jetzt kommt es noch schlimmer. Er nimmt nur selber keinen auf, sondern er hindert auch die, die es tun wollen. Er verbietet auch noch den anderen in der Gemeinde, solche Brüder, die da herbeiziehen, die vielleicht persönlich noch nicht bekannt sind, aufzunehmen. Vielleicht sogar den Apostel Johannes hindert er aufzunehmen. Also hindert er sie, ihn aufzunehmen. Und es ist also schlimm. Und der Grund könnte sein, dass er Konkurrenz befürchtet. Es könnte ja einer dieser Prediger, Evangelisten ihm überlegen sein, sodass er nicht mehr der Erste ist. Das kann man jetzt vermuten. Ja? Aber bei solchen ehrgeizigen und ehrsüchtigen Menschen ist das zu befürchten. Die haben immer Angst vor Konkurrenten. Und es war interessant, in der Gemeinde damals, als dann jemand kam, der auch schon mal Ältester in einer anderen Gemeinde war und gewechselt hatte, da hat er sofort versucht, den schlecht zu machen. Ganz typisch. Ja, der wird uns in die Lehre reinführen und das und mit dem tausendjährigen Reich und was alles und Israel. Und damit wollen wir ja nichts zu tun haben, hat er dann gesagt. Und das war damals diese Irrlehre, auch von, die er vertreten hatte. Und dann hat er den schlecht gemacht, nur weil der in diesen Punkten biblisch eben richtig und anders als der Betreffende gedacht hatte. Also verleumdet und genau das habe ich also auch erlebt bei solchen sogenannten Brüdern, dass sie dann andere nur runterputzen und schlecht machen. Da müssen wir auch selber aufpassen, dass wir nicht auch in so ein Fahrwasser kommen. Wir wollen nicht auf andere zeigen und selber immer wieder auch prüfen. Jedenfalls dieser Diotrephes, er nimmt die Brüder nicht auf, hindert auch die, die es tun wollen. Und jetzt kommt noch der letzte Steigerung und stößt sie aus der Gemeinde. Wenn also jemand es wagt, einen reisenden Evangelisten, Prediger aufzunehmen, dann wird er aus der Gemeinde ausgestoßen. Also er hat gesagt, wenn ihr irgendeinen, der von außen kommt, aufnehmt, seid ihr ausgestoßen. Er hatte wohl die Macht, vielleicht war er tatsächlich Ältester, der Diotrephes, oder wollte es sein, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls stößte er die anderen aus der Gemeinde. Ungeheuerlich. Das Gegenteil von Gastfreundschaft, das Gegenteil von Liebe und auch das Gegenteil von Wahrheit. Ein wirklich schlimmes Negativbeispiel. Wenn wir zusammenfassen, am Anfang steht bei dem Diotrephes die Ehrsucht. Aus der Ehrsucht kommt die Verleumdung anderer, das Herunterputzen der anderen. Dann als nächster Schritt tritt bei ihm auf die fehlende Gastfreundschaft und schließlich noch das Unrecht gegen solche, die biblisch handeln wollen. Also eine schlimme Steigerung von Schuld. Und dieser Diotrephes, er müsste dringend umkehren und Buße tun über sein verhärtetes, unfreundliches und ungeistliches Wesen und Verhalten. Und deshalb die Ermahnung in Vers 11, mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Das kann man jetzt doppelt verstehen. Dem Bösen sächlich verstanden und dem Bösen personal verstanden. Ja. Dieser Diotrephes, in ihm wirkt letztendlich der Böse, der Durcheinanderbringer, der Satan. Obwohl er sich Bruder nennt. Kann es sowas geben? Ja. Leider können auch Menschen, die sich Brüder oder Schwestern nennen, von einem bösen Geist geleitet sein. Das wird an ihren Früchten und Werken offenbar, wenn sie sich völlig gegen das Wort Gottes verhalten. Und Diotrephes ist hier ein abschreckendes Beispiel. Wir sollen dem Bösen nicht nachfolgen, auch nicht ihren bösen Werken sächlich verstanden, sondern dem Guten. Der Gute ist Gott selber und das Gute kommt von Gott, auch hier personal und sächlich verstanden. Und auch den guten Vorbildern in der Gemeinde. Und da kommt jetzt dann gleich wiederum nach dem Gaius, der ja auch ein gutes Vorbild war, kommt nun ein weiteres gutes Vorbild, das ist der Demetrius. Und vorher heißt es noch, wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Hoppla, was sagt hier der Apostel Paulus? Er sagt letztendlich, der Diotrephes ist gar nicht wirklich gläubig. Der hat Gott gar nicht gesehen, wenn er so handelt. Der gibt sich nur fromm aus, es ist ein Wolf im Schafspelz. Ein falscher 50er, würde man heute sagen. Ja. Man sieht es an den Früchten, an den Werken, an den Taten, an der Lieblosigkeit gegen Brüder, an der Ehrsucht, dass das Ich so groß ist, das Streben nach Anerkennung im Zentrum steht. Das zeugt, dass da noch keine wirkliche Bekehrung und Wiedergeburt stattgefunden hat. Vielleicht so eine Teilbekehrung, so ein frommer Anstrich, aber nicht wirklich durchgedrungen bis in den Kern. Nun aber Demetrius. Demetrius, Vers 12, Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Genau wie der Gaius, ja, Demetrius. Dieser Diotrephes ist gewissermaßen eingerahmt von zwei positiven Männern, Gaius und Demetrius. Dazwischen aber, weil es auch immer um die Ablehnung von Irrlehren geht, auch wie beim ersten Johannesbrief, das Negative eingerahmt vom Positiven. Dazwischen nun also der Diotrephes. Demetrius aber hat ein gutes Zeugnis. Er ist also auch jemand, der dem Herrn wirklich nachfolgt, der in der Wahrheit wandelt, der sicherlich auch gastfrei war und jedermann kann es bezeugen. Und auch der Apostel Johannes kann es bezeugen. Es wird vermutet, dass Demetrius vielleicht sogar auch diesen Brief überbracht hat. Wir wissen es nicht genau, weil eben der Apostel Johannes ihn auch gut kannte. Jedenfalls war er auch in seinem Umfeld, sonst könnte ja Johannes nicht für ihn zeugen. Und wir wissen, dass das Zeugnis des Johannes wahr ist. Nun der Briefschluss. Ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich wollte es nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen, dann wollen wir von Mund zu Mund miteinander reden. Genau wie gestern, fast wörtlich der ähnliche Schluss, mit Tinte und Feder, ein Pergament, ein Papyrusblatt, nicht Pergament, Papyrusblatt. Und hier die Feder, das ist so ein Schreibrohr damals gewesen. Und gestern hatten wir gehört von der Tinte, das war so eine schwarze Mischung aus Harz, ja, Holzkohle und Wasser. Das war damals das Schreibmaterial auf Papyrus. Und ein Brief ist ja recht und schön, aber man kann natürlich nicht kommunizieren. Heute geht es schneller in der E-Mail-Zeit und Telefon, da kann man auch Antworten schnell bekommen. Aber damals waren die Briefe eben oft lange unterwegs. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass der Apostel, wenn die Situation in der Gemeinde so schwierig ist, auch persönlich hinkommt und von Mund zu Mund die Dinge klarstellt. Und auch den Diotrephes mit sich konfrontiert. Und dann kann die Gemeinde selber beurteilen, wessen Geisteskind dieser Diotrephes ist. Aber er freut sich vor allem, die lieben Geschwister dort zu treffen, die mit dem Herrn wandeln, die in der Wahrheit stehen und gehen. Und deshalb auch diese Freude, die immer wieder auch in diesem Brief durchklingt. Abschließend nun der Friedensgruß, Friede, der allumfassende Heilszustand. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde, jeden mit Namen. Gott kennt jeden Einzelnen mit Namen. Es ist ein so großer Gott, dass er jeden Menschen kennt. Das ist wunderbar. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Auch hier wiederum der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Nun möchte ich nochmal zusammenfassend, eine Gegenüberstellung habe ich heute Morgen noch notiert, zwischen guten Dienern und schlechten Dienern. Gute Diener und schlechte Diener. Man kann es auch nennen, echte Diener und falsche Diener. Diese schlechten Diener sind letztendlich gar keine wirklichen Diener des Herrn, sondern sie dienen jemand ganz anders. Und das möchte ich jetzt in einigen Punkten uns nochmal gegenüberstellen. Nun, was tun gute bzw. echte Diener? Sie dienen Jesus. Was tun denen gegenüber falsche oder schlechte Diener? Sie dienen nur zum Schein Jesus Christus, aber in Wirklichkeit dienen sie sich selber. Und letztendlich eben dem Teufel, wenn sie nicht Jesus dienen. Es gibt keine Neutralität. Entweder du dienst Gott oder Satan. Es gibt keine Neutralität im geistlichen Bereich. Weiteres Kennzeichen. Gute bzw. echte Diener stellen Jesus über alles. Auch über sich besonders. Schlechte Diener bzw. falsche Diener wollen selber die Ersten sein. Weiteres Kennzeichen, gute bzw. echte Diener wollen, dass Jesus wächst. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, sagt der Johannes der Täufer. Schlechte und falsche Diener wollen auffallen, so wie Diotrephes an erster Stelle stehen. Sie wollen zum Beispiel auch durch besondere Gewänder auffallen. Ja, man denkt an die ganzen Gebräuche in manchen Kirchen, wo dann früher noch auf der Straße die Priester mit ihren Gewändern herumgelaufen sind, also so dieses Auffallende. Gute und echte Diener halten fest an Gottes Wort und der Lehre Christi. Schlechte Diener erfinden eigene Lehren und Traditionen, die sie über Gottes Wort stellen. Gute bzw. echte Diener leben das, was sie predigen. Ihnen ist es ganz wichtig, dem Herrn in der Praxis nachzufolgen. Dabei orientieren sie sich an seinem Wort. Schlechte bzw. falsche Diener leben so, dass Lehre und Leben bei ihnen auseinanderklaffen. Sie lehren zwar zum Teil, was in der Bibel steht, da kommen sie nicht drum rum, aber in ihrem Leben klafft das weit auseinander. Gute bzw. echte Diener gewinnen Menschen für Jesus Christus, indem sie geleitet sind vom Heiligen Geist. Also es ist eine geistliche Verkündigung, eine geistgewirkte Frucht. Schlechte bzw. falsche Diener binden Menschen an sich selber durch psychologische Mittel, Psychotechniken, gruppendynamische Gehirnwäsche und so weiter. Also entweder der Geist Gottes bei den guten Dienern oder die Psychotechnik, die Menschenbindung bei den schlechten Dienern. Da entstehen dann Sekten, wo sie dem Guru und dem Religionsführer so und so nachfolgen. Ja, das sind diese typischen psychologischen Bindemittel bei schlechten und falschen Dienern. Ein echter Diener des Herrn wird niemals Menschen an seine Person binden, sondern immer an Jesus und auf Jesus hinweisen. Ein guter Diener wird das tun. Gute Diener helfen anderen Dienern. Sie nehmen sie zum Beispiel auf in ihr Haus, in ihre Gemeinde, so wie Demetrius oder Gaius das getan haben. Schlechte bzw. falsche Diener bekämpfen, behindern und blockieren echte Diener Gottes. Sie geben diesen keinen Raum. Geht es zu schnell oder kommt er noch mit? Ja. Gute bzw. echte Diener fördern die Gemeinde mit heilsamen Worten. Worte des Lebens kommen aus ihrem Mund. Sie zitieren das Wort, sie leben nach dem Wort. In aller Schwachheit, aber doch so, dass sie es konsequent tun wollen. Schlechte bzw. falsche Diener zerstören die Gemeinde durch üble Nachrede, Verleumdung anderer, so wie wir es auch im 3. Johannesbrief gelesen haben. Gute bzw. echte Diener dienen der Wahrheit. Schlechte bzw. falsche Diener schließen unbiblische Kompromisse mit der Welt. Die machen mit beim Pluralismus, bei der großen babylonischen Endzeitreligion, bei der ökumenischen Bewegung, die alle Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge niederreißt. Gute bzw. echte Diener leben von ihrer Arbeit, von ihrer Hände Werk, so wie Paulus, oder sie leben von freiwilligen Gaben der Gemeinde, so wie es auch möglich ist. Wir haben es gehört in 1. Korinther 9 und anderen Stellen. Schlechte bzw. falsche Diener pressen auf unlautere Weise Geld aus der Gemeinde und auch aus der Welt heraus. Da wird auch Druck ausgeübt. Und manchmal in manchen Versammlungen, die man schon nicht mehr als Gottesdienst bezeichnen kann, ist die Kollektenpredigt länger als die eigentliche Predigt. Ja. Wird also eine halbe Stunde um Geld gepredigt und gebettelt. Ja. Vor allem bei Babys- und Fernsehevangelisten, die auch sonst einen schwärmerischen Geist, einen unbiblischen Geist verbreiten. Und die eigentliche Predigt ist dann oft dann auch noch ein Wohlstandsevangelium. Wer Christ ist, der muss auch reich sein, und wenn jemand nicht genug Geld hat und auch nicht genug an dieses Werk weitergibt, dann glaubt er nicht richtig. Und so wird Druck ausgeübt auf die Leute mit ganz unlauteren Mitteln. Das wird dann auch im Fernsehen übertragen und die Welt sieht es, und welche Schande, ja, vor Menschen, die nüchtern denken in der Welt. Die blicken da manchmal noch besser durch als manche, die sich Christen nennen und in solchen Versammlungen sich aussaugen lassen von Betrügern. Das sind ja oftmals Betrüger. Also dieser letzte Punkt nochmal zum Verständnis. Echte Diener leben von ihrer Arbeit und oder freiwilligen Gaben ihrer Gemeinde oder der Gemeinde Jesu, während schlechte und falsche Diener auf unlautere Weise Geld aus Gemeinde und Welt herauspressen. Und schließlich, letzte Gegenüberstellung, aber die ist noch ein bisschen länger, weil das ist ein ganzes Kapitel hier. Gute und echte Diener erfüllen die Kriterien, die Kennzeichen, die genannt sind, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 13, während schlechte, falsche Diener diese Kriterien eben gerade nicht erfüllen. Der Vollständigkeit halber lese ich das nochmal kurz vor. Da geht es eben um Älteste und Diakone. Und wir können also sehen, was die Kennzeichen sind von echten Dienern in der Gemeinde. Und bei den schlechten Dienern müssen wir uns einfach nur denken, die erfüllen das alles nicht. Jetzt hören wir gut zu nochmal, was hier im Wort Gottes selber steht. 1. Timotheus 3. Das Wort ist gewiss wahr. Wenn jemand ein Ältestenamt anstrebt, begehrt er eine schöne Aufgabe. Es ist nötig, dass ein Ältester untadelig ist, der Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfrei, das große Thema im dritten Johannesbrief, und lehrfähig. Kein Trinker oder Schläger, nicht schändlichen Gewinn suchend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und seine Kinder mit aller Ehrbarkeit zum Gehorsam anhält. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neuling, da wenn er nicht eingebildet wird und dem Urteil des Teufels verfällt. Er muss aber auch einen guten Ruf bei denen haben, die außerhalb der Gemeinde sind, damit er nicht in üble Nachrede und in die Schlinge des Teufels gerät. Soweit zu den Ältesten. Jetzt kommen die Diakone, Diener im eigentlichen Sinne, im Griechischen auch. Ebenso sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn suchend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Und auch diese sollen zuvor geprüft werden. Danach lasse man sie dienen, wenn sie untadelig sind. Genauso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Die Diakone sollen jeder der Mann einer Frau sein und ihren Kindern und ihren eigenen Häusern gut vorstehen. Die aber gut gedient haben, die erwerben sich selbst eine geachtete Stellung und eine große Freimütigkeit im Glauben an Jesus Christus. Soweit. Und die schlechten Diener erfüllen eben dieses alles nicht. Jetzt möchte ich euch noch eine kurze Geschichte oder ja, eine unheimliche Geschichte vorlesen zum Schluss. Der unheimliche Auftrag. Wir sehen, es hat mal jemand so zusammengestellt in einem Traktat, wie Satan versucht, Diener von der Reich Gottes Arbeit wegzuziehen. Wie er versucht, auch uns abzulenken, nachlässig zu machen, dass aus uns ein Diotrephes werden soll, statt ein Demetrius oder Gaius. Aber wir wollen den Herrn bitten, dass wir so sein dürfen, so ähnlich wie der Gaius oder Demetrius und nicht wie der Diotrephes werden. Deshalb lese ich noch diese Geschichte vor als kleine Warnung zum Schluss. Der unheimliche Auftrag. Satan berief eine Versammlung all seiner Dämonen ein. In der Eröffnungsansprache sagte er zu den Dämonen: Setzt eure ganze Energie dafür ein, dass die Christen keine persönliche Beziehung zu Jesus entwickeln und beten. Wenn sie dieses intensive Verhältnis zu ihm gewinnen, ist unsere Macht über sie gebrochen. Denn wenn sie beten, sind wir in Gefahr. Lasst sie in ihre Gemeinden gehen, lasst ihnen ihren Lebensstil, aber stehlt ihre Zeit, sodass sie keine intensive Beziehung zu Jesus Christus entwickeln können und auf keinen Fall beten. Das ist mein Auftrag an euch, ihr Engel der Unterwelt. Soweit dieses Zitat Satans. Wie sollen wir das anstellen, fragten seine Dämonen. Jetzt kommt die Antwort des Fürsten der Unterwelt. Beschäftigt sie konstant mit unwichtigen Nebensächlichkeiten des alltäglichen Lebens, um ihre Gedanken zu beherrschen. Überredet die Ehefrauen, sich ganz auf ihren Job zu konzentrieren und unendliche Stunden an ihrem Arbeitsplatz zu verbringen. Überzeugt die Ehemänner davon, jede Woche 6 bis 7 Tage zu arbeiten, jeden Tag 10 bis 12 Stunden. So können sie sich ihren leeren Lebensstil leisten. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Bemüht euch, bis die Familien auseinandergebrochen sind. Stopft ihre Köpfe so voll, dass sie die sanfte Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verführt sie dazu, dass beim Autofahren ständig der Radio läuft. Seht zu, dass der Fernseher, der CD-Player und der Computer jede freie Minute eingeschaltet ist. Das wird allmählich ihre Gedanken vergiften und die Einheit und Verbundenheit mit Christus zerstören. Überschwemmt sie mit Zeitungen, Zeitschriften und Werbung. Bildet in den Zeitschriften schöne, schlanke Models ab, damit die Ehemänner immer mehr glauben, dass äußere Schönheit das Wichtigste ist und sie ihre Frauen unattraktiv finden. Auch das wird dazu beitragen, die Familien zu zerstören. Lasst sie auch in den Ferien nicht zur Ruhe kommen. Seht zu, dass sie sich nicht an der Natur erfreuen und auf keinen Fall etwa Gottes Schöpfung bewundern. schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, in Sportveranstaltungen, Konzerte und Kinos. Euer Ziel muss sein, dass sie beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt sind. So haben sie keine Zeit für Gott. Wenn sie sich mit anderen Christen treffen, dann lasst sie nicht über Gott sprechen, sondern füllt ihre Gespräche mit Klatsch und Small Talk, also oberflächlichem Gerede. Vor allem sage ich euch immer wieder, haltet sie davon ab, dass sie Zeit zum Beten finden. Zeit, um Gott zu loben und zu preisen. Ich, so sagt der Satan, kann das Gejaule nicht ausstehen. Lasst ja nicht ab in euren Bemühungen. Sie müssen immer überbeschäftigt sein, damit sie keine Energie haben, um eine Evangelisation zu veranstalten und damit Seelen für Gott gewinnen können. Wenn sie dann keine Zeit mehr finden, um die Beziehung zu Christus pflegen zu können, dann liefert ihnen für diesen Zeitmangel so viele gute Entschuldigungen wie möglich. Wenn sie für das Wichtigste dann keine Zeit mehr haben, das heißt, sich keine Kraft mehr von Gott holen, das geschieht nämlich nur im Gebet, dann werden sie bald aus ihrer eigenen Kraft leben und ihre Gesundheit, ihre Familien für die sogenannte gute Sache opfern. Soweit diese Ansprache Satans. Dann heißt es noch am Schluss, es war ein tolles Treffen. Neu motiviert gingen die Dämonen an ihren Auftrag, die Christen überall auf der Welt noch mehr als bisher zu beschäftigen und zu jagen. Ihnen einzuflüstern, sie müssten hierhin und dorthin rennen, dies und das unbedingt noch tun. Bei wem ist Satan mit diesem Konzept erfolgreich? Vielleicht bei dir? Empört schüttelst du den Kopf. Gut, vielleicht heute noch nicht, aber wie sieht es morgen oder übermorgen aus? Möge der Herr uns helfen, dass wir gute Diener des Herrn sind, die in der Wahrheit wandeln. Wahrheit, Liebe, Wandel im Licht. Diese Überschrift haben wir über die Auslegung der drei Johannesbriefe gestellt. Die Wahrheit, die der Herr Jesus selber ist, in dem es keine Finsternis gibt, der durch sein Licht die dunkelsten Ecken unseres Lebens ausleuchtet. Die Liebe, die Gott selber ist, 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Das ist sein eigentliches Wesen, aber eine Liebe, die gerade aus Liebe auch zürnen kann und das Gericht schickt, damit Menschen noch zur Umkehr finden. Die Retterliebe in Jesus Christus, die sich am Kreuz selber dahingegeben hat, zur Erlösung unserer Sünden. Ja. Und das Licht, der Wandel im Licht, dass wir aus Liebe und Dankbarkeit zum Herrn ihm unser Leben offenlegen, dass er uns erleuchten kann durch seinen Heiligen Geist, damit wir unsere Schuld erkennen. Und nur wenn wir sie erkennen und bereuen, dann wird er sie uns auch vergeben. Ich wünsche uns, dass diese Auslegung dazu gedient hat, dass wir uns in unserem verlorenen Wesen besser kennenlernen, gelernt haben, aber vor allem, dass wir den Herrn Jesus noch mehr kennen und lieben gelernt haben, der allein uns von unserem verderblichen Wesen befreien kann, der uns erneuern kann zu einem unvergänglichen Wesen. Und wenn wir seine Auferstehungskraft erfahren, dann dürfen wir ewig bei ihm sein, in seiner himmlischen Herrlichkeit. Möge er uns dazu helfen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch diese Tage hindurchgetragen hast, dass du uns dein Wort geöffnet hast durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich, lass uns jetzt auch das praktizieren, was wir miteinander gehört haben, dass wir in Liebe und Wahrheit gegründet sind und in deinem Licht wandeln. Amen.